Anfang Juli feiert die NATO in Washington an ihrem Gründungsort ihren 75. Geburtstag. Natürlich mit einem Fest, denn bis heute ist es das erfolgreichste Sicherheitsbündnis. Aber die 32 NATO-Partner treffen sich nicht nur zum Feiern, sondern noch viel wichtiger zu einem Gipfel, der vor allen Dingen den Fokus auf den Osten des Bündnisses legen wird. Übrigens schon zu Beginn des Bündnisses. Und ganz oben auf der Agenda wird die langfristige Unterstützung der Ukraine stehen, natürlich. Und es wird gegen den einstigen und jetzigen Hauptfeind gehen, Putins aggressives, kriegführendes Russland. Vor diesem Hintergrund hat sich die NATO wieder auf ihre Kernaufgaben besonnen, nämlich Deterrence and Defense, also Abschreckung und Verteidigung. Aber nicht ganz so weit oben auf der To-Do-Liste wird noch ein anderes, nicht minder wichtiges Thema stehen, nämlich die Südflanke der NATO. Wie groß die Aufmerksamkeit ist bei diesem Dauerthema der NATO Ost gegen Süd, das wird man sehen. Aber zumindest in diesem dritten Teil des Podcasts über die NATO anlässlich des Jubiläums wollen wir erklären, warum wir in alle Richtungen blicken. 75 Jahre NATO, warum die Sicherheitsbeziehungen zu Ländern in Afrika und im Mittleren Osten wichtig sind. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nana Brink und ich begrüße Claudia Major. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der SWP. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Und Isabel Wehrenfeld, sie ist Senior Fellow der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten und war von Oktober 2023 bis April 2024 Mitglied der NATO-Expertengruppe zur südlichen Nachbarschaft. Herzlich willkommen hier.
Guten Tag, Frau Brink.
Die erste Frage, die mich wirklich sehr umtreibt, warum ist das Thema jetzt wichtig? Claudia Major.
Ganz praktisch, weil es den Expertenbericht gibt und der Expertengruppe, an der auch Isabel Wehrenfels dabei war. Also es liegt auf dem Tisch, das muss behandelt werden. Aber sicherheitspolitisch, weil das Bündnisgebiet auch im Süden bedroht ist und einige Alliierte, gerade die südlichen europäischen Länder, Spanien, Italien, sich weniger vor Russland fürchten, sondern vielmehr vor den Problemen vor ihrer Haustür. Das sind zerfallene Staaten, das ist Migration, das ist Terrorismus. Und die darauf hinweisen und darum bitten, dass man eben nicht nur nach Osten und Nordosten schaut.
Genau, weil die Frage ist eben nicht Süden oder Osten, Süden gegen Osten. Wir haben gesehen, wie eng verflochten inzwischen und immer stärker verflochten die Nachbarschaften sind. Man hat das gesehen bei den Folgen des Kriegs in der Ukraine. Die Getreideengpässe, die hohen Energiepreise haben vor allem afrikanischen Staaten und Bevölkerung zu schaffen gemacht. Und die antiwestlichen Narrative, die stark von Russland gefördert werden, finden in den südlichen Nachbarschaften ganz besonders starke Resonanz. Und das gilt für den Sahel, aber auch Nordafrika und den Nahen Osten.
Und bevor wir jetzt ins Detail gehen und klären, warum das Thema wirklich, wie Sie schon umrissen haben, so wichtig ist, Claudia Major, was gibt es denn eigentlich schon an Partnerschaften?
Es gibt tatsächlich eine ganze Menge und das fällt häufig so ein bisschen runter, wenn man über die NATO nachdenkt. Bevor ich zu den einzelnen Partnerschaften komme, vier grundsätzliche Punkte. Das eine ist nicht neu. Partnerschaften ist kein neues Thema. Es kommt regelmäßig wieder auf die Agenda. Es ist aber kein Novum jetzt für den Washington-Gipfel. Das zweite ist, dass es diese Partnerschaft eben nicht nur im Süden gibt, sondern weltweit. Und sie sind sehr ausdifferenziert. Also es gibt kein One-Fits-All. Das dritte ist, dass die Partnerschaften kein Almosen sind. Also es ist nichts das, was die NATO den netten Nachbarn gibt, sondern die sind tatsächlich ein sicherheitspolitisches Instrument der NATO. Und viertens, man muss es so hart sagen, das kam auch schon in der Einführung jetzt heraus, sie sind momentan keine Priorität angesichts der existenzbedrohenden und der existenziellen russischen Bedrohung. Das heißt, seit 2014, 22 kommt das Thema Partnerschaften immer wieder hoch. Aber die zentrale Frage ist letztlich die Bedrohung durch Russland. Aber nochmal zu den Formaten. Die NATO hat Partnerschaftsverhältnisse mit über 40 Ländern und Organisationen. Und die Idee dahinter ist relativ simpel. Das ist zu sagen, wenn man das äußere Umfeld der NATO stabilisieren kann, wenn das sicher ist, wirkt sich das auch auf die Sicherheit der NATO und des Bündnisgebietes aus. Und die ganzen Kooperationsformate, ob das jetzt Dialog ist, ob das Kooperation wie Reform der Streitkräfte oder Interoperabilität, also dass man zusammenarbeiten kann, das soll alles dazu beitragen, dass es der NATO letztlich besser geht. Deshalb die Idee, es ist kein Almosen, sondern ein sicherheitspolitisches Instrument. Wenn man sich die Formate anguckt, gibt es grob gesagt fünf große Körbe. Der erste, älteste, ist die Partnership for Peace. Das ist entstanden in den 90ern nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und des Warschauer Paktes. Und da sind 18 Länder in Europa und darüber hinaus drin. Österreich, Moldau, Georgien, Irland, früher war auch Russland drin, die sind mittlerweile suspendiert, genauso wie Belarus. Das zweite ist der Mediterranean Dialogue, kommt auch aus den 90ern. Und da sind 7 Länder drin aus dem Mittelmeergebiet, Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Mauretanien, Marokko und Tunesien. Dann gibt es die Istanbul Cooperation Initiative seit 2004. Da geht es vor allen Dingen um Nahen und Mittleren Osten. Da sind Länder wie Kuwait oder Katar drin. Und dann gibt es einen vierten großen Korb, das nennt man Partners Across the Globe oder Global Partners, ist so ein bisschen alles, was noch übrig ist. Ne? Also es sind ausdifferenzierte individuelle Partnerschaften von Australien über Kolumbien bis zur Mongolei. Und dann gibt es den letzten Korb, das ist der fünfte, das sind Institutionen, also zum Beispiel die Europäische Union oder die OSZE. Und das ist das riesengroße Partnerschaftsprogramm, was die NATO hat, was nicht einheitlich ist, sondern was eigentlich für jedes Land, für jedes Format ein spezifisches Angebot macht. In der Regel politischen Dialog und praktische Kooperation, beispielsweise Aufbau, Hilfe beim Aufbau der Streitkräfte, bei der Finanzplanung oder sowas.
Isabel Wehrenfels, wir wollen uns ja jetzt ein bisschen noch genauer mit dem Süden beschäftigen. Und ich habe da immer so ein bisschen Problem, das einzugrenzen. Also lassen Sie uns doch mal eine Standortbestimmung vornehmen. Wer ist denn gemeint mit dem Süden?
Das ist wirklich eine wichtige Frage. Es geht natürlich nicht um den sogenannten ganzen globalen Süden, nicht um Indien, nicht um Staaten Lateinamerikas, sondern ausgehend letztlich von dem, was die NATO definiert als größte Gefahr für den Frieden, nämlich einerseits Russland, andererseits Terrorismus. Als die größte asymmetrische Gefahr geht es um Staaten, die in den engeren Nachbarschaften der NATO sind. Und das ist Nordafrika, die Sahelregion, der Nahe Osten, die Golfstaaten, aber ich würde sagen zunehmend auch Subsahara-Afrika. Und da gibt es auch Staaten, die durchaus interessiert sind an engeren NATO-Kooperationen, wie etwa Ghana. Und die NATO hat das damals ausgeschrieben als südliche Nachbarschaft, also eine Expertengruppe zur südlichen Nachbarschaft. Aber eigentlich muss man sagen Nachbarschaften, weil diese Regionen unglaublich divers sind, auch in ihrer Haltung zur NATO. Wenn man zum Beispiel die Golfstaaten sich anschaut, die haben überhaupt keine Hemmung zu deklarieren, dass sie mit der NATO kooperieren. Die haben ja auch enge Kooperationen oder Militärbasen der USA, während das in Nordafrika hochsensibel ist. Also das ist sehr, sehr divers. Und vielleicht noch eine Sache, die ich gerne zu den Kooperationsformaten oder zwei ergänzen würde. Bei diesem Mittelmeer-Dialogformat ist das Interessante, dass Israel mit Staaten zusammensitzt, die Israel nicht anerkennen. Das ist natürlich in der aktuellen Situation, da sitzt man nicht zusammen, aber über Jahre fanden da doch zumindest Treffen statt, bei denen alle da saßen. Und dann gibt es eine ganz spezielle Institution oder Einrichtung der NATO in der Region und das ist die NATO-Mission im Irak. Und das ist eine Trainings- und Ausbildungsmission im Land selbst. Das ist ein Novum für die gesamte Region ohne Kampfansatz. Und was macht die? Also die unterstützt den Aufbau eines transparenten, inklusiven Sicherheitsapparats und macht auch so Sachen wie Haushaltsbudgets, Unterstützung bei Verteidigungshaushaltsbudgets und so weiter. Also das ist so was ganz Spezielles, was es in dieser Region gibt und was als recht erfolgreich gilt.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Expertengruppe, der Sie ja angehört haben, zu den südlichen Nachbarschaften zu sprechen kommen. Da hat man sich ja auf dem Gipfel in Vilnius dafür entschieden, letztes Jahr. Also hat man das Thema ja doch ernst genommen oder für wichtig erachtet.
Also ich war nicht dabei und ich glaube, Claudia hat da schon was sehr Zentrales gesagt. Also ich vermute, dass die südlichen Alliierten, also Spanien, Italien, Griechenland, Portugal, großes Interesse hatten aus Sorge vor Destabilisierung in ihren Nachbarschaften und von Spillover-Effekten auf Europa. Aber ich glaube, der Hintergrund ist so letztlich ein doppelter. Einerseits die Herausforderung, andererseits die aktuelle Qualität der Beziehung, die besser sein könnte. Und bei den Herausforderungen ist tatsächlich so, dass, glaube ich, das Bewusstsein gewachsen ist, auch in der NATO, dass der Fokus fast exklusiv auf dem Osten war, dass gleichzeitig aber die Herausforderungen eben in den südlichen Partnerschaften immens gewachsen sind. Und zwar nicht nur das Kippen von Sahelstaaten in Richtung Russland, sondern generell Stabilitätsfragen und eben Kriege und Konflikte in diesen Regionen. Und es ist bezeichnend, unsere Gruppe wurde am 6. eingerichtet, Oktober. Am 7. Oktober fand das Massaker der Hamas statt und dann die Eskalation der Krieg in Gaza. Und der wirkt sich natürlich zum Beispiel auf maritime Handelskorridore aus. Und das hat enorme Effekte auf ganz, ganz viele NATO-Staaten. Und dann gibt es natürlich noch etwas, was wir bisher kaum erwähnt haben, nämlich den strategischen Konkurrenten China. Und auch da interessant, eine neuere Umfrage zeigt uns, dass in der arabischen Welt in einigen Staaten, nicht wenigen, die Bevölkerung das Gefühl haben, dass China fähiger ist, Sicherheit in der Region herzustellen als die USA. Und China ist in der Regel nicht als Sicherheitsakteur so sehr bekannt, eher im sozioökonomischen Infrastrukturbereich. Der zweite Grund noch ist eigentlich die, also der zweite große Grund ist die Erkenntnis, dass der bisherige Ansatz der Partnerschaft nicht wirklich so gut funktioniert hat. Die sind nicht krisenresistent. Und das hat sich gezeigt darin, dass es unglaublich schwierig war, die Partnerstaaten der NATO, die südlichen Partnerstaaten, zu überzeugen, dass es um Solidarität mit der Ukraine geht oder Solidarität mit westlichen Sanktionen zu generieren. Und die Frage ist folglich, wie können solidere, nachhaltigere Beziehungen mit mehr Vertrauen zwischen der NATO und den südlichen Partnern geschaffen werden?
Ich wollte die Gründe, warum das jetzt wieder auf der Agenda ist, nochmal zu den von Isabel schon genannten ergänzen. Dieser erste Punkt, dass natürlich die Hauptbedrohung im Osten, Nordosten durch Russland ist, aber dass diese beiden Räume verbunden sind, dieses Bewusstsein ist halt jetzt viel größer geworden. Dass man also nicht sagen kann, ich gucke auf den Süden oder den Osten, sondern dass man zusammendenken muss. Man kann natürlich sagen, dass der Hauptfokus der Verteidigungsplanung in der Nordostflanke ist. Das war ja auch der Podcast, den wir mit dem General See gemacht haben. Aber dass die NATO auch im Schwarzen Meer oder auch an den südlichen Regionen, die Isabel eben beschrieben hat, direkten Kontakt zur NATO hat. Also im Schwarzen Meer, in Libyen, in der Sahelzone. An vielen Orten operieren die NATO-Kräfte mit russischen Kräften fast nebeneinander. Isabel sagte schon, dass die russischen Ausbilder oder Berater in vielen Sahelstaaten aktiv sind. Teilweise, wie in Niger, sind die westlichen Militärberater rausgeflogen und sind durch russische ersetzt worden. Wir haben die Wagner-Truppe in vielen Sahelstaaten. Und wir haben über den militärischen Einfluss hinaus die russische Einflussnahme durch Manipulation, durch Desinformation, durch Finanzierung, durch Waffenkäufe in Ländern wie Ägypten oder Libyen oder Syrien. Das heißt, Russland ist nicht unbedingt eine konventionelle Macht, in Syrien ja, aber sonst nicht, kann aber durch die anderen Instrumente, ob das jetzt Finanzen, Militärberater, politische Unterstützung, Waffenkäufe, kann es sehr stark diesen Raum gestalten. Und das ist natürlich ein Punkt für die NATO-Staaten.
Und Narrative noch.
Das und Narrative
ist ganz,
setzen.
Also das ist ganz, genau. ganz wichtig.
Und das haben sie ja sehr gut geschafft, gerade mit Blick auf den Krieg Russland-Ukraine. Zwei kurze Punkte noch ist, dass die Folgen der Instabilität, Migration, Terrorismus, natürlich für die NATO-Staaten eine enorme Herausforderung sind. Gerade für die Staaten, die du genannt hast, Italien oder Spanien, die das viel mehr herausfordert. Letzter Punkt, kurz, ist die Frage der maritimen Sicherheit, die größer geworden ist. Wir haben das gemerkt, beispielsweise an den Überfallen auf die Schiffe im Roten Meer, dass maritime Sicherheit, die Sicherheit von maritimen Infrastrukturen eine zentrale Herausforderung für das wirtschaftliche Wohlergehen in Europa sind. Das heißt, die Frage, wer schützt sie, wie kann man sie schützen, wenn man auch an andere Akteure im Mittelmeer denkt, ob es jetzt Syrien ist oder vom Libanon aus, die für europäische Warenverkehr oder europäische Infrastruktur eine Herausforderung sein können. Das ist alles nicht neu, wenn wir ehrlich sind, hat aber alles an Intensität und an Brisanz de facto zugenommen.
Und neu ist ja eigentlich auch nicht sozusagen dieser Dauerstreit zwischen Süd und Ost. Das ist ja auch nichts Neues, begleitet die NATO ja auch schon länger. Aber wenn ich Sie beide so erklären höre, dann frage ich mich schon, warum diese Kooperation mit dem Süden ja nicht so wirklich erfolgreich waren.
Also man muss vielleicht zuerst sagen, die NATO ist eigentlich nicht der natürliche Akteur, wenn man sich die Probleme anschaut, insbesondere der Vergangenheit, nämlich die sozioökonomischen Probleme, die schwachen Institutionen in diesen Staaten, auch die autoritären Systeme oder das Versagen der postkolonialen Eliten in diesen Staaten gegenüber der Bevölkerung. Und da ist natürlich zum Beispiel die EU sicherlich ein wichtiger Akteur, gerade wenn es um diese Entwicklungsfragen geht. Und daher sind auch Synergien sehr wichtig. Aber ich glaube, die Gründe sind, die NATO hat ja auch einiges zu bieten, da kommen wir später drauf, hoffe ich. Aber ich glaube, offensichtliche Gründe sind halt Vorbehalte in der Bevölkerung fast flächendeckend gegenüber der NATO. Das hat viel in Nordafrika zum Beispiel mit dem Libyen-Einsatz zu tun. Aber auch in den Regierungen und Armeen, da nur teilweise, die sind sehr gespalten. Aber das heißt, es wird zwar kooperiert und es wird gar nicht so wenig kooperiert. Staaten wie Tunesien, wie Marokko, jetzt zunehmend Mauretanien, Jordanien, da ist die Kooperation recht gut, recht eng. Aber zum Beispiel in Tunesien wird sie nicht an die große Glocke gehängt. Da möchte man möglichst wenig Sichtbarkeit. Dann kommt hinzu, dass natürlich die Sicherheitsinteressen der Staaten sehr unterschiedlich gelagert sind, also zwischen der NATO und den Staaten, aber auch unter den Staaten. Wenn wir gucken, die Konflikte in der Region, dann sehen wir ja, dass die Staaten ganz unterschiedlich involviert sind. Im Sudan haben wir auf der einen Seite, Sudan ist jetzt nicht ein Partner der NATO, aber da sind die Partner der NATO aktiv und zwar auf eine sehr destruktive Weise, die Emirate auf der einen Seite, Ägypten auf der anderen. Also das heißt, die ganzen Einschätzungen der Sicherheitslagen in Subsahara-Afrika, aber auch in anderen Regionen, auch in Nahost, sind sehr unterschiedlich. Dann kommt natürlich hinzu, dass so ein Format wie der Mittelmeerdialog, was ich jetzt eben genannt habe, dass Israel eben mit dabei sitzt am Tisch, das funktioniert nicht in Krisenzeiten. Nicht zuletzt. Ich glaube, die NATO war auch zu wenig präsent in der Region. Das ist eine Region, in der es darum geht, persönliche Beziehungen aufzubauen. Und da helfen hochrangige Besuche alle paar Jahre nicht wirklich sehr viel. Und es ist auch so, dass es nur in Kuwait ein Minibüro gibt. Das ist zu wenig, um wirklich in der Region gesehen zu werden.
Nochmal jetzt aus der Perspektive der NATO das zu ergänzen. Ich glaube, die zwei Grundherausforderungen mit Blick auf die Südflanke ist, dass sich die NATO-Staaten eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie da wollen und eigentlich gar nicht so richtig die Instrumente dafür haben. Das Ziel war nicht so richtig klar. Selbst die südlichen Alliierten, sage ich mal, konnten nicht so richtig benennen, was die NATO eigentlich machen soll. Ja, Sicherheitssektorreform, ja, Kapazitätsaufbau. Aber so dieses klare Narrativ war eigentlich nicht da. Beispiel, es gibt kein so ein richtiges Verständnis, wie man eigentlich Terrorismus bekämpfen soll. Die Türkei denkt an kurdische Organisationen, Italien, Spanien denken an den IS. Also schon mal keine Zielgleichheit. Wenn wir an Libyen denken, haben wir auch gesehen, dass drei NATO-Alliierte, Frankreich, Italien und die Türkei, andere Akteure unterstützt haben. Einige Staaten wie Frankreich wollen, dass man ein Bewusstsein hat für die Herausforderung des Südens, wollen aber keine aktive Rolle. Andere wie Italien wollen eine aktive Rolle, sagen aber nicht, wie die aussehen soll. Das heißt, die Frage, was wollen wir da eigentlich, ist auch auf Seiten der NATO nicht so richtig klar. Klar, Stabilität, aber was genau und wer, wann, wie, wo, ist nicht so richtig klar. Ich glaube, das zweite große Problem, das hatte Isabelle eben schon angesprochen, dass die NATO nicht der Hauptakteur für diese Probleme ist. Wenn man sich die Herausforderungen anschaut, Staatszerfall, Perspektivlosigkeit der Bevölkerung, das sind ja soziopolitische und ökonomische Probleme. Und die NATO ist im klassischen Sinne ein Verteidigungsbündnis. In dem neuen strategischen Konzept von 2022 steht, die größte Herausforderung für Frieden und Stabilität in Europa ist Russland. Das heißt, es ist klassisch ein Militärbündnis, was halt nicht die Instrumente hat, Staatsaufbau oder sowas oder Demokratieförderung zu betreiben. Ne? Da sind andere Akteure wie die EU, die Vereinten Nationen oder die bilateralen Formate viel besser. Man muss auch noch ergänzen, dass die Versuche, in denen die NATO versucht hat, genau das zu machen, Libyen oder Afghanistan, gescheitert sind. Das heißt, der Appetit der NATO-Staaten, sich nochmal da reinzuknien, ist sehr gering. Und angesichts der existenziellen Bedrohung durch Russland halt nochmal geringer. Aber noch ein Punkt. Ich glaube, es ist total wichtig zu sagen, dass es eben dieses klare Narrativ, was es mit Blick auf die Ostflanke gibt, Bedrohung durch Russland, Verteidigungspläne, Abschreckung, Verteidigung, die gibt es mit Blick auf die Südflanke nicht oder die südlichen Herausforderungen.
Aber zunehmend eben die Bedrohung durch Russland.
Ja, aber dieses klare Bedrohung, zentraler Lösungsansatz gibt es nicht. Und ich glaube, das Zentrale ist, dass es zwar immer Probleme an der Südflanke gab, wir können zurückgehen bis zur Suez-Krise letztlich, ne? Also es ist nichts Neues, aber es waren keine Existenzbedrohungen, Herausforderungen. Und das ist der zentrale Unterschied. Wir haben in dem einen Podcast mit General See darüber gesprochen, es gibt Wars of Necessity, Kriege, wo es ums Überleben geht, die man kämpfen muss. Und es gibt Kriege, Wars of Choice, die man machen kann, die aber nicht existenzbedrohend sind. Und die Südflanke war immer wichtig, da war immer was los. Wie gesagt, Suez-Krise oder die anderen Kriege in der Region danach. Aber es war nicht existenzbedrohend für das Bündnisgebiet. Und das erklärt, das erklärt, warum, wenn wir auf den Süden gucken, es ja mehr um Warnung geht, um Stabilisierung, um Lagebild. Aber nicht um diese
Verhindern von Spillover-Effekten
letztlich. Genau.
Fragen wie Migration, die sich aber immer stärker auf die Innenpolitik europäischer Staaten auswirken. Und ich glaube, das ist sicherlich mit ein Grund, warum der Süden jetzt viel stärker auf die Agenda gerückt ist. Zumindest was Diskussion betrifft. Man muss dann sehen, wie es mit der Umsetzung aussieht.
Ich stimme dir komplett zu. Aber es ist halt ein himmelweiter Unterschied zu sagen, dass Migration die politische Stabilität einer Regierung bedroht. Das Absolut. Ist ja der Fall. Aber es bedroht nicht die Existenz des Staates an sich.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, das zeigt sehr schön den Unterschied zwischen Nordosten und Süden. Bedrohe ich eine Regierung? Die Stabilität einer Regierung ist auch schwierig. Oder geht es um das Überleben eines Staates und eines Bündnisgebietes?
Absolut. Und ich glaube, es gibt einen Punkt, an dem man ganz schön sieht, wie schwierig es mit diesen Staaten ist. Und das ist ein Thema, also wir haben auf drei Ebenen versucht, Ansätze zu finden.
In der Expertengruppe.
In der Expertengruppe. Das eine ist quasi den Gesamtrahmen etwas zu ändern und auch die Relevanz stärker zu begründen. Das andere ist, bestehende NATO-Instrumente zu optimieren. Da kann ich gerne was dazu sagen. Da gibt es ganz viele, die schlecht untereinander koordiniert oder harmonisiert sind. Und wie können konkrete Kooperationen ausgebaut werden, da wo die NATO eben eindeutig einen Mehrwert hat. Aber zu diesem Rahmen, da gibt es ein Thema, was ganz schwierig ist, aber auch super spannend jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, ist die Frage der Nicht-Exklusivität. Sprich, dass die Partner nicht a priori zwischen der NATO und den strategischen Konkurrenten entscheiden müssen. Da haben wir sehr dafür votiert in der Expertengruppe, weil wir auch gemerkt haben, dass diese Partnerstaaten das Gefühl haben, sie sind Figuren auf einem geopolitischen Schachbrett. Es geht überhaupt nicht um sie. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Kooperation nicht so richtig funktioniert hat, weil man sich nicht so richtig auf diese Staaten eingelassen hat.
Geben Sie uns ein Beispiel.
Ich gebe jetzt ein Beispiel, wo diese Nicht-Exklusivität sehr gut funktioniert, und das ist nämlich die NATO-Mission im Irak. Da haben wir ein Land, in dem Iran ganz stark involviert ist, über Milizen enormen Einfluss hat und gleichzeitig eine NATO-Mission da ist, die von der Regierung absolut gewünscht ist, die den Sicherheitssektor umbaut, die als Erfolg gilt. Das heißt, das zeigt, glaube ich, dass man durch Angebote überzeugen kann. Man kann nicht sagen, entscheidet euch, sondern man muss attraktive Angebote machen. Und wir haben sehr viel über Narrative diskutiert. Ein Narrativ, was überzeugender ist für andere Staaten, kann man auch wirklich nur anbieten oder kreieren, wenn man etwas anzubieten hat, was ganz konkret ist. Und andere Dinge, die sehr wichtig sind für den Gesamtansatz, sind, dass man versucht, gemeinsam geteilte Sicherheitsinteressen zu identifizieren. Und das sind so Sachen wie maritime Sicherheit, Schutz von Unterseekabeln. Das ist auch für diese Staaten sehr, sehr wichtig. Und da hat die NATO viel zu bieten.
Lassen Sie uns beim Irak nochmal bleiben, um das zu Ende zu deklinieren. Funktioniert das?
Also man sieht nicht rein. Ich war in anderer Funktion letztes Jahr im Irak und ich habe eigentlich nur Positives darüber gehört, obwohl kein Mensch dachte, er muss jetzt was Nettes sagen. Also im Umfeld des Premierministers, mit den Sicherheitsberatern, mit denen wir gesprochen haben. Also das wird als positiv gesehen und da ist auch eine Vertrauensbasis entstanden. Und das geht zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Es braucht persönliche Beziehungen und es braucht einen langen Atem. Und damit ist nicht gesagt, dass wenn die Krise in Nahost weiter eskaliert, dass das dann unproblematisch ist. Aber man hat eine Chance, wenn man über Jahre etwas aufbaut, dass es ein bisschen krisenresistenter ist. Aber ich wollte vielleicht noch was sagen. Es gibt natürlich auch Probleme auf Seiten der NATO, die mit Glaubwürdigkeit zusammenhängen. Aus Sicht jetzt, so ein bisschen die Sicht der südlichen Partnerstaaten, mit denen wir sehr viel geredet haben, wieder. Und das ist zum Beispiel, dass sehr viel versprochen wird. Also es gibt sowas wie Overpromise und die Ressourcen dann einfach nicht da sind. Das ist diesen Staaten unheimlich wichtig. Und da hat die NATO oftmals ein Problem, das zu finanzieren, weil es nicht aus einem gemeinsamen Budget kommt. Dann gibt es auch so Dinge, die so softe Faktoren sind, aber doch sehr relevant. Man kann keine Partnerschaftssymposien oder Veranstaltungen organisieren an den höchsten muslimischen Feiertagen. Also es gibt so ein bisschen auch ein Kontextwissen, was fehlt.
Wir haben jetzt viel über Kooperationen gesprochen, über Angebote, die die NATO auch in dieser Region machen muss, Claudia Major. Ist sie denn überhaupt in der Lage, da ihre Instrumente zu optimieren, sag ich mal?
Im Endeffekt kommt es immer auf die gleichen drei Punkte hinaus. Gibt es eine politische Priorität dafür, gibt es das Geld dafür und gibt es die Strukturen dafür? Und in allen drei Punkten, muss man ganz ehrlich sagen, mangelt es ein bisschen. Die politische Priorität ist klar momentan der Blick nach Osten. Das hatten wir auch in der ersten Folge des Podcasts schon mal gemacht. Und darauf konzentrieren die meisten Staaten auch ihre Fähigkeiten letztlich und auch ihre finanziellen Fähigkeiten. Also die Frage, gibt es genug Geld? Isabel hatte das angesprochen, dass es häufig daran mangelt, dass dann das Personal nicht bereitgestellt wird, dass dann beispielsweise Beratung oder sowas nicht stattfindet.
Und gibt es beruht auf freiwilligen Beiträgen.
Genau, es sind freiwillige Beiträge der Alliierten. Und wenn das nicht kommt, ja, dann findet es halt nicht statt. Also politische Priorität, Finanzmittel und die Strukturen. Ist die NATO dafür aufgestellt, so eine Einsätze, so eine Beratungsleistung oder so eine politischen Dialoge durchzuführen oder nicht? Und da gibt es ja verschiedene Ideen auch. Isabel wird es ja bestimmt gleich nochmal ansprechen, ob man Sonderbeauftragte macht oder anderes, um einfach die Sichtbarkeit des Themas herzustellen und es besser intern zu koordinieren. Es wird bestimmt bei diesem Gipfel Entscheidungen in die Richtung geben, aber im Endeffekt, ich komme immer nochmal zurück auf diese Unterscheidung zwischen Wars of Necessity, existenzbedrohende Herausforderungen, und Wars of Choice, die halt nicht existenzbedrohlich sind. Und da wird die südliche Nachbarschaft und werden die Partnerschaften generell es nie auf die Prioritätenliste schaffen, die es momentan die Bedrohung aus dem Osten oder Nordosten durch Russland hat.
Genau, da kann ich dir auch überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube aber, dass es die Möglichkeit gibt, zumindest das, was möglich ist, besser und anders zu gestalten. Und das beginnt schon damit, dass wir festgestellt haben, dass die Partnerstaaten überhaupt nicht wissen, was die NATO überhaupt im Angebot hat. Also die NATO von außen, und das galt auch für uns als Expertengruppe zu Beginn, von außen besehen, wenn man sich so an die NATO rantastet, ist ein Dschungel. Also das ist unglaublich schwierig zu verstehen, was gibt es alles. Und daher haben wir auch diese Funktion des Sonderbeauftragten sehr hochrangig angesiedelt vorgeschlagen, weil es einerseits ein Gesicht für den Süden braucht, mit regelmäßigen Kontakten, mit Follow-ups, aber vor allem, du hast es gerade gesagt, Claudia, eine koordinierende Funktion nach innen, auch zwischen militärischem und politischem. In der NATO ist sehr viel Silo-Denken. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiß, was angeboten wird. Ich hätte jetzt noch eine lustige Anekdote, aber die lasse ich. Also, dass die Staaten wissen, was angeboten wird, dass es Anlaufstellen gibt.
Ich möchte die Anekdote hören.
Ich auch.
Es gab ein Partnermittagessen, da waren auch reiche Partnerstaaten dabei. Und da sagte ein Partnerstaat, wir würden gerne Projekte, Programme unterstützen, aber wir haben überhaupt keinen Überblick, wo wird Geld gebraucht. Ich hätte gerne eine Kontonummer und eine Idee.
Und das bei der NATO.
Ich hätte eine Kontonummer und auch eine Idee.
Die Schweiz war es, die das gesagt hat.
Gut. Jetzt lassen Sie uns aber nochmal einen Blick auf den bevorstehenden Gipfel in Washington werfen. Ja, also nach dem, was ich jetzt mitnehme aus diesem Gespräch, spielt der Süden und die Südflanke keine große Rolle.
Also es wird eine Rolle spielen, weil dieser Bericht natürlich vorliegt und weil er auch besprochen werden muss. Und weil auch das Verständnis, was wir ganz am Anfang erwähnt haben, dass man halt, dass Russland nicht nur eine Herausforderung im Osten ist, sondern auch im Süden, das Verständnis setzt sich ja auch durch. Das setzt sich generell mit Blick auf Partnerstaaten durch. Zum Beispiel werden die sogenannten AP4, also die Asia-Pacific-Staaten, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland, werden dabei sein. Also es gibt das Verständnis, dass man über, sagen, Europa, den euroatlantischen Raum hinausdenken muss. Aber es wird nicht das zentrale Thema sein, was die Alliierten umtreibt. Das ist Abschreckung und Verteidigung, das ist die Ukraine und es ist vor allen Dingen Geschlossenheit zu demonstrieren. Es gibt ganz schlechte Erinnerungen an den Gipfel im letzten Jahr in Vilnius, als auf den letzten Metern noch die Abschlusstexte verhandelt werden mussten, als der ukrainische Präsident Zelensky sehr klar seine Unzufriedenheit mit dem Gipfelergebnis gezeigt hat. Deshalb ist das Bestreben und die große Hoffnung oder das, was sie alle wollen auf dem Gipfel, die Geschlossenheit nach innen und nach außen zu demonstrieren, damit klar ist, dass das Bündnis steht, gerade angesichts der US-Wahlen im November, auf die wir alle natürlich mit etwas Sorge schauen. Man kann das sagen, das ist die politische Ebene. Wenn man aber nach Hause guckt, nach Deutschland, muss man sagen, das ist auch der praktische Fokus ist auf die Abschreckung von Russland mit Blick auf die Mittel. Wo wird die Bundeswehr aufgebaut? Wo wird investiert? Partnerschaften kommen ein bisschen, gewinnen ein bisschen an Bedeutung, aber sie sind nicht der zentrale Fokus.
Ich finde es interessant, weil alles, was du jetzt gesagt hast, wieder aus Sicht der NATO ist und was natürlich absolut zentral ist bei diesem Gipfel. Und gleichzeitig ist ja die Frage, sind überhaupt Partner da, die mitmachen wollen aktuell? Also die Frage, die ich mir stelle, ist, wer von Staatschefs oder Außenministern aus den Partnerstaaten wird in der aktuellen Situation auflaufen und sich äußern wollen, sich zeigen wollen, auch in diesem Format aufgrund des Kriegs in Gaza. Also ich glaube, das hat schon nochmal sehr viel verschoben. Und die Staatschefs, die Regierungschefs haben Angst, dass ihre Bevölkerung dann auf die Barrikaden gehen, wenn sie sich da zeigen. Also es braucht immer irgendwie die beiden Perspektiven. Natürlich, die NATO kann auch nur südliche Partnerschaften haben, wenn die südlichen Partner mitmachen.
Das ist, glaube ich, generell die große Lernkurve der letzten 2 Jahre, dass es für Partnerschaften beide Seiten braucht.
Und das war der Podcast zum Thema 75 Jahre NATO, warum die Sicherheitsbeziehungen zu Ländern in Afrika und den Mittleren Osten wichtig sind. Claudia Major und Isabel Wehrenfels, vielen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank Ihnen.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Die beiden Podcasts unserer Reihe 75 Jahre NATO und auch alle weiterführende Literatur zum Thema finden Sie natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und Sie können den Podcast natürlich auch abonnieren auf den bekannten Plattformen. Ich bin Nana Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.